Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung Micro Europa. Heute feiern wir das 25-jährige Bestehen der Wüstenwelle 96.6. Wir wünschen alles Gute. Auch wir wollen unseren Beitrag leisten und nehmen euch auf eine kleine Zeitreise mit. Heute geht es um allerlei Themen aus 1995. Politik, Videospiele, Fashion, Musik und auch Zeitzeugenberichte. Wir versorgen euch mit einer großen Bandbreite an allerlei. Am Mikrofon Mirko Geier. Da wir aber auch große Musikfans sind, starten wir die heutige Sendung mit einem Klassiker. Ihr hört Wonderwall von Oasis. Bis gleich!
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Bevor gleich die jüngere Redaktion durchstartet mit ihren allerlei Themen, lassen wir unseren Zeitzeugen und Redaktionsleiter Uli Hägele zu Wort kommen. Er stand 1995 schon mitten im Leben und kann uns persönlich erzählen, was das Jahr so zu bieten hatte. Hallo Uli!
Hi!
Na?
Naja gut, also Zeitzeuge, super. Also du, ich weiß jetzt nicht genau, was 1995 alles war, aber ich kann euch erzählen von einem absoluten Highlight, was ich Gott sei Dank super klasse miterlebt habe. Das war genau vor 25 Jahren, nämlich in Berlin, war der Reichstag verhüllt. Ich hatte damals zwei Freunde, zwei Studienkollegen, die ich aus Tübingen kannte, die Ernie und den Martin. Die haben damals beide in Berlin gewohnt und die habe ich öfters mal besucht. Und ich bin dann auch Ende Juni 1995 nach Berlin gefahren, habe bei denen übernachtet. Und wir haben dann wirklich ganz relaxed den verhüllten Reichstag angucken können. Es war noch am Anfang, also es hat ja zwei Wochen gedauert. gehört. Und bis sich das rumgesprochen hat, hat man eigentlich wirklich noch sehr leger um den Reichstag rumlaufen können. Und es war wirklich ein ganz grandioses Gefühl. Also für mich das absolute Highlight im Jahr 1995. Der Reichstag hat von weitem so ein bisschen ausgesehen wie ein Eisberg. Ja? Also der war mit Stoffbahnen umhüllt, das war so Alu-Zeugs, also dieses Stoffzeugs war mit Alu bedampft und diese Stoffbahnen, die sind gehalten worden von blauen Kordeln. Das hat man aber erst so im Nahblick gesehen, dass diese Kordeln blau waren und von weitem hat es das wahnsinnig gestrahlt und wenn auch, dann auch noch die Sonne gescheint hat, also wie so ein Eisberg hat es gewirkt und man konnte wirklich, also man konnte nicht ganz rangehen an die Bahnen, die konnte man nicht anfassen, aber man konnte doch relativ nah ran. Da war so eine Art Zaun aufgebaut und da konnte man rumgehen. Und überall waren dann noch Kletterer am Werk. Christo hat diese wunderbare Skulptur ja ohne Kräne aufgebaut oder aufbauen lassen. Da waren wahnsinnig viele Freikletterer, ich glaube fast 100 Kletterer waren da am Werk, die diese Seile gespannt waren. Und die waren eigentlich die ganze Zeit immer noch da, weil immer wenn es ein bisschen gewindet hat, sind diese Bahnen so ein bisschen verrutscht und da mussten die wieder gerade gerückt werden. Also das weiß ich noch, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und die Leute, die man da gesehen hat, die waren auch irgendwie so total im Glück, ja, also wenn man in die Gesichter gesehen hat, die haben alle immer so ein bisschen gelächelt, ja, also wie wenn sie so ein bisschen auf Dope wären von diesem Anblick, von diesem verhüllten Reichstag. Und die Wiese vorm Reichstag, die war damals noch richtig zugänglich, da haben sie Fußball gespielt. Ja, das war damals noch möglich beim verhüllten Reichstag, wenn man früh gekommen ist. Morgens konnte man da noch Fußball spielen. Nachmittags hat sich's dann natürlich ein bisschen gefüllt und wir waren da sicherlich zehnmal da und ich habe das wirklich total genossen. Gegen Ende dann, ich glaube, das war so Anfang Juli, bis zum 7. Juli ging das wohl, war dann wahnsinnig viel. Ich glaube, am siebten Tag sind über eine halbe Million dann gekommen. Da konnte man dann eigentlich nicht mehr hin, da war es eigentlich nicht mehr so toll.
Das heißt aber, du warst tatsächlich zehnmal am verhüllten Reichstag?
Ja, kann man schon sagen.
Was macht man denn zehnmal da?
Na, ich war eine ganze Woche dort oder länger als eine Woche in Berlin. Wir waren dann noch am Müggelsee beim Segeln. Der Martin hat da so ein kleines Segelboot, so ein Holzboot gehabt, hat es 35 Grad gehabt im Schatten, war wahnsinnig heiß. Einfach anschauen. Also es ist ja im Prinzip wie mit der Mona Lisa. Also ich war auch schon mehrfach im Louvre und immer wenn man im Louvre ist, guckt man natürlich die Mona Lisa an, weil man sich nicht satt sehen kann an diesem tollen Bild. Und so war es eben auch beim Reichstag. Das war wirklich auch jeden Tag ein bisschen anders. Also je nach Himmels, je nach Wetter. Ja, also wenn der Himmel ein bisschen bedeckt war, was ab und zu vorkam, so Gewitterstimmung, dann hat dieser verhüllte Reichstag wieder ganz, ganz anders ausgesehen, als wie wenn der Himmel klar war, also morgens, ja, und die Sonne aufgegangen. Also es war wirklich grandios.
Was hast du denn noch so in Berlin gemacht 1995? Ich meine, woraus bestand deine Freizeit dort, außer den Reichstag zu besuchen?
Also ich habe 1995 war ich in den letzten Zügen meiner Doktorarbeit und ich habe da in der Stabi gearbeitet, in der Stabi in der Kunstbibliothek auch und musste da halt Literatur wälzen. Das war ja die Zeit. Das wird euch vielleicht auch interessieren oder ihr könnt es wahrscheinlich kaum glauben, dass es 1995 eigentlich noch kein Internet gab. Also Google gab es zumindest nicht. Also Internet war beschränkt auf so ein paar, naturwissenschaftliche Institute, die hatten das schon, aber wir hatten das nicht. Wir mussten damals wirklich noch vor Ort in den Bibliotheken recherchieren. Wir mussten Zettelkästen durchschauen, damit wir die Buchtitel dann bekommen haben. Die musste man dann ausleihen und dann hat man sich die in den Lesesaal bestellt. Und es war alles wahnsinnig umständlich und hat lange, lange gedauert. Und das war eben, aber das war damals normal. Heute könnte man sich das natürlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, dass man Bücher manuell mit Zettel bestellt, ja. Und wenn man dann 10 Bücher bestellen wollte oder musste, da musste man 10-mal im Prinzip den gleichen Zettel ausfüllen und nur eine andere Signatur. Also, das war schon also ziemlich blöd eigentlich, ja.
Ja, aber du warst doch nicht nur in der Bib beschäftigt, oder? Ich meine, du hast ja auch freizeitmäßig was gemacht.
Na, freizeitmäßig war ich am Reichstag und habe mir das angeguckt. Abends war das so, wir waren damals auch schon nicht mehr so drauf, dass man irgendwie abends in den Club gegangen ist. Es gibt natürlich, oder es gab vor Corona in Berlin natürlich eine riesige Clubszene. Heute ist sie, glaube ich, nicht mehr so groß. Und was wir immer ganz gern gemacht haben, wir sind, die Ernie, die wohnt da in Friedenau. Wir sind da immer abends ganz gern zu dem Italiener gegangen. Trattoria del Corso, gibt es übrigens heute noch. Und haben da ganz wunderbar gegessen. Da konnte man sehr, sehr günstig essen. Und dann ist man, ja, relativ früh dann ins Bett. Und hat sich gefreut, dass man am nächsten Tag wieder zum Reichstag gehen konnte. Ja. Die Kuppel hat es ja damals auch noch nicht gegeben. Ja. Also das war im Prinzip vor dem Umbau vom Reichstag. Der Bundestag war noch in Bonn, ja, das müsst im Wasserwerk, das müsst ihr euch auch vorstellen. Der Umzug ist ja dann erst viel, viel später erfolgt. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Kohl noch erlebt hat. Es war ja während der vierten Amtszeit von Helmut Kohl, die Verhüllung vom Reichstag. Er war, glaube ich, überhaupt nicht amused, dass der Bundestag das damals beschlossen hatte, ein Jahr vorher. Christo hat da ja wahnsinnig lang dran gearbeitet. Also ich glaube, 20 Jahre hat er gebraucht, bis er endlich am Ziel war. Und das hat uns natürlich alle ganz, ganz wahnsinnig imponiert.
Das ist, wenn du es jetzt so erzählst, klingt das natürlich auch ein bisschen gewaltiger. Aber für uns ist es natürlich schwer vorstellbar. Ne? Ich meine, man weiß ja nicht, wie es war, sich da vorzustellen dann.
Ja, wenn ihr nächstes Jahr möglicherweise nach Paris fahrt und das Projekt klappt, also er hat ja jetzt noch vor, ist ja gestorben im Mai, er hat das letzte Projekt soll ja in Paris stattfinden, 2021, Arc de Triomphe, ja. Arc de Triomphe ist nochmal so ein bisschen natürlich imposanter als der Reichstag, aber wenn ihr dann nach Paris fahrt, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle, fahrt nächstes Jahr nach Paris, schaut euch den Arc de Triomphe an und dann habt ihr so ein bisschen den Eindruck, wie das damals mit dem verhüllten Reichstag gewesen war. Wobei am Arc de Triomphe, das ist ja Place des Étoiles, also das ist eine Riesenkreuzung, ich weiß nicht, wie viele Straßen da zusammentreffen, sieht schon ein bisschen anders aus als dieser damals beschauliche Reichstag mit der Wiese davor, ja, wo man campieren konnte, wo man Picknick machen konnte, wo man Fußball spielen konnte und so weiter und so weiter.
Erinnerst du dich gerne an das Jahr 1945 zurück?
Also jetzt so alt bin ich jetzt auch noch nicht, ja. Ich bin zwar in der Nachkriegszeit geboren, die war da auch zwar auch schon ein bisschen zurück, also in den 50er Jahren noch, aber ja, 95, ja, das war für mich ein wichtiges Jahr, weil ich ja, wie gesagt, meine Doktorarbeit abgeschlossen habe. Dann habe ich 95 auch angefangen beim SWR zu arbeiten. Ich war also beim Südwestfunk hieß es damals noch, ja, auf dem Österberg, damals Landesstudio, habe ich als Reporter angefangen und habe dann wirklich noch analog alles mitgekriegt. Wir hatten im Reporterzimmer nicht mal eine Schreibmaschine, also gut, vielleicht eine IBM-Kugelkopf, wo jeder seine Texte schreiben konnte, also ohne PC. Und aufgenommen haben wir natürlich noch nicht digital, das hat es damals noch nicht gegeben, sondern ich hatte einen Sony Pro Kassettenrekorder, also schon so ein bisschen profimäßig, und mit dem hat man quasi seine Beiträge aufgenommen und hinterher musste man auf Band schneiden. Also mit diesen großen Bandmaschinen, die ihr noch kennt, die stehen, eines steht ja bei mir im Büro unten noch, weil wir ab und zu mal diese Bänder schneiden müssen. Solche Maschinen mussten wir damals noch bedienen, um das, was wir auf Kassette aufgenommen haben, dann umzuschneiden in Beitragsform, und die Beiträge sind damals alle live eingesprochen worden. Natürlich hatten wir einen Tontechniker im Studio, also damals musste man eigentlich außer dem Schnitt, außer der Aufzeichnung, musste man nicht so viel selbst machen, wie das heute Fall ist.
Du hast uns ja auch ein Lied von 1995 mitgebracht, was jetzt für die Hörer vielleicht ein bisschen verwirrend wird. Es sind die Beatles
mit Free as a Bird. Das war natürlich damals der absolute Knaller. Die Beatles hat es ja damals schon 25 Jahre nicht mehr gegeben. Heute sind es 50 Jahre. Und John Lennon ist ja 1980 ermordet worden im Dezember. Und die drei Verbliebenen haben von der Witwe von John Lennon, also von Yoko Ono, ein, zwei oder drei Kassetten, Demo-Kassetten bekommen von John Lennon, die der in den 70er Jahren aufgenommen hat. Und die haben sich ja, entschlossen, okay, diese etwas ungelenken Aufnahmen, ich glaube John Lennon am Klavier, Solo, die brezeln wir jetzt ein bisschen auf mit unseren Instrumenten und dann machen wir quasi nochmal einen oder zwei Beatles-Songs drauf. Und was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir tatsächlich die Beatles mit Free as a Bird.
1995.
Die 1995-Version. Na klar.
Und ab.
Das waren die Beatles mit Free as a Bird. 1995 war auch politisch ein sehr bewegtes Jahr. Auch die Jahre davor waren äußerst aufregend. Unser Redakteur Tizian widmet sich heute diesem Thema und spricht mit uns über politische Themen und Entwicklung der 90er Jahre und warum Jelzin nicht nur eine schlechte Spirituose ist. Hi Tizian!
Hallo, ja, jetzt hast du mir die erste Frage schon vorweggenommen. Ne? Jelzin, das ist natürlich nicht nur eine sehr billige Spirituose für Studenten, die sich billig besaufen wollen, sondern der war damals auch russischer Präsident tatsächlich. War aber jetzt nicht das allzu beste Jahr für den, hat eine Parlamentswahl verloren und auch 94 hat er einen Krieg begonnen, 95 dann Friedensverträge unterzeichnet, aber gleich wieder angegriffen worden. War jetzt nicht ganz so toll für Russland. Aber schauen wir mal nach Deutschland, was da so los war. Und zwar haben wir vorher schon vom Reichstag gesprochen, der verhüllt war. Und zwar gingen damals schon zwei Politiker aus und ein, die heute immer noch tatsächlich aus und ein gehen. Und zwar war damals unsere Mutti, die Angie, war Ministerin für Umwelt- und Naturschutz, CDU-Politikerin. Kann man sich heute schwer vorstellen, würde ich mal sagen. Und der Horst, der Seehofer, saß auch schon drin, der war Minister für Gesundheit, der war der damalige Spahn quasi. Und ja, Uli, es gab auch damals schon Demonstrationen, erinnerst du dich vielleicht dran, warum?
Der Spahn war doch damals noch gar nicht geboren, oder?
Nee.
Der damalige Spahn. Uli, ja. Erinnerst du dich vielleicht, warum die Leute 1995 auf die Straße sind? Für was haben die demonstriert?
Für Liebe, Lust und Tollerei.
Allerdings,
und,
das wäre schön gewesen.
Und Anti-AKW natürlich auch.
Das wäre schön gewesen vielleicht. Aber die Leute waren tatsächlich wegen einer sehr deutschen Sache auf der Straße, und zwar wegen Bier. 1995 waren 25.000 Münchner auf der Straße und haben demonstriert gegen eine Sperrstunde in den Biergärten.
Wie Sperrstunde?
Ja, Sperrstunde, genau. Um 9:30 hat nämlich soll es eine Sperrstunde geben. Und zwar wurde das entschieden vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.
Morgens um 9:30 oder was?
Naja, um 21 Uhr.
Also, da stehen wir eigentlich normalerweise erst auf, oder?
Ja, aber Uli, kein Bier vor vier, gell?
Und auf jeden Fall gab es dann aber so große Proteste, dass das dann ganz schnell wieder gekippt wurde und die Leute sich wieder bis um 11 Uhr abends besaufen konnten.
Ja, aber Tizian, du hast ja gerade den unseren lieben ehemaligen russischen Präsidenten Jelzin angesprochen. Warum war denn 1995 so ein schlechtes Jahr für ihn?
Weil der die Parlamentswahlen verloren hat, also im parlamentarischen Rat. Sah es dann nicht mehr für ihn so gut aus, dann konnte er nicht mehr so machen, was er wollte.
Ich meine, heutzutage gewinnt man in Russland ja eigentlich jede Wahl.
Eigentlich schon, ja, das war damals nicht so. Vielleicht, also beziehungsweise ich würde sagen, dann gibt es in 25 Jahren wahrscheinlich keinen Billig-Wodka, der Putin heißt.
Sondern nee, wird teuer,
wird,
oder?
Der wird teuer. Der wird wahrscheinlich teuer, aber wer weiß, was kommt, ne? Wer weiß, was kommt. Und 1995 gab es natürlich auch kulturell ein bisschen was. Und zwar ging ein sehr großer Entertainer auf die Bühne. Uli, wer? 95.
Für
wen ging es los? In der ARD.
In der ARD, ja, das war Lou van Burg, glaube ich.
Harald Schmidt.
Nee, Wim Wenders. Nee,
Harald Schmidt.
Was?
Harald Schmidt.
95.
95. Oder okay. War es in der ARD? Ich weiß gar nicht. Das kann schon oder war es auf irgendeinem Privatsender? Mhm. Auf jeden Fall, du hast es vorher, Uli, auch schon angesprochen. Damals war das Internet mehr oder weniger noch Neuland. Und zwar gibt es ja immer ein Wort und ein Unwort des Jahres. Und die habe ich natürlich auch recherchiert und dabei. Und zwar war das Wort des Jahres etwas, was man heute nie wieder sagen würde, was sich wirklich so anhört, als wäre es vor 25 Jahren das Wort des Jahres geworden. Und zwar Multimedia.
Nee. Ah.
Doch, Multimedia.
Das haben wir hier sogar an der Uni einen Multimedia-Raum.
Also das. Aber die Uni ist ja auch manchmal ein bisschen antiquiert, ne?
Ja, das stimmt. Etwas rückwärtsgewandt. Also in manchen Dingen, muss ich echt sagen. Aber es hat auch was Gutes, diese Rückwärtsgewandtheit. Ist manchmal nicht schlecht, wenn man ein bisschen Tradition hat.
Also ich hätte mir auch das Wort Modem vorstellen können als Unwort des Jahres.
Modem. Ach, Modem.
Kennst okay. Das kennst du doch noch, wenn du versuchst.
Ja, man hat ganz am Anfang, ich hatte mir einen Laptop kaufen müssen für meine Doktorarbeit 1993, ja, zwei Jahre vorher. Und zwar, das war ein MacBook, also von Macintosh, ein Laptop. Das allererste mit Aktivbildschirm, Aktivmatrix, hat 4.500 D-Mark gekostet. Ich habe einen ganzen Bausparvertrag aufgelöst. Und damit ich dann zu Hause E-Mails beziehungsweise, ja, E-Mails verschicken konnte, musste ich so ein Modem mir anschaffen. Modem. Das hat aber trotzdem überhaupt nicht richtig funktioniert. Daher kenne ich das. Aber das hat man, glaube ich, heute nicht mehr, oder?
Uli,
nein.
Ich habe mal gleich eine Frage. Wenn du dir da einen angeschafft hast, wie hast du den du mit dem Internet verbunden.
Internet habe ich gar nicht gehabt. Mir hat Faxen, ich habe Telefaxen verschickt. Ich habe das einfach in die Telefonbuchse gesteckt, das Modem, und dann konnte man den Computer anschließen und dann konnte ich mit einem speziellen Softwareprogramm konnte ich Faxe verschicken. Im Internet war ich 95 noch nicht, ja. Das habe ich ja vorhin gesagt, ich hatte kein Internet. Das hat so langsam angefangen an der Uni, dass man Internet hatte. Ich habe damals im Ludwig-Uhland-Institut promoviert und da hat das so langsam angefangen. Aber zu Hause wäre das undenkbar gewesen, weil die Anschlüsse waren einfach zu lahm. Ja? Also das hat man zu Hause eigentlich nicht machen können.
Kennst du wenigstens noch das schöne Geräusch?
Ja, an das kann ich mich noch ganz gut erinnern, aber ich kann es jetzt nicht nachmachen. Irgendwas so...
Oh, ich kenne das. Selbst ich kenne das noch.
Ja, genau. Ja, wenn man mit dem Telefon heute noch irgendwie so Faxe anruft, dann hört man das noch. Habt ihr das mal ausprobiert? Aus Versehen Fax angerufen?
Ich habe bei dir schon mal aus Versehen Fax angerufen.
Dann kommt es dann, dieses komische Geräusch. Okay, gut.
Uli, ich habe nämlich in der ARD-Mediathek kundig gemacht. Und zwar kam da, dass man damals den Computer an die Telefonleitung angeschlossen hat und dann Internet hatte oder CompuServe. Die sagen tatsächlich, es gibt entweder Internet oder CompuServe.
Das kann schon sein. Also ich habe kein Internet gehabt. Ich war froh, dass ich ab und zu mal einen Fax verschicken konnte. Und das war schon kompliziert, ja. Das hat auch nicht lange getan mit dem Modem. Also ich habe das dann irgendwann mal ausrangiert, weil es wirklich nicht gebracht hat. Und dann bin ich halt in den Copyshop gegangen. Und von dort habe ich dann Faxe verschicken können. Das war dann eigentlich ganz einfach.
Gab es in Tübingen schon diesen süßen Copyshop direkt am Lustenauer Tor oder wo macht man
Nein,
das dann?
Nein, den gab es da nicht. Das war Copyshop, der war in Tübingen im Nonnenhaus von Brenner. Ja? Copyshop Brenner. Anton Brenner war jemand, ganz interessante Persönlichkeit. Der war früher in der DKP, ja? Deutsche Kommunistische Partei. Und hat als solcher dann, er hat Lehrer studiert und hat ein Berufsverbot bekommen, weil es natürlich den radikalen Erlass aus den 70er Jahren gab. Ja? Da durften Kommunisten nicht Lehrer werden. Nach der Wende hat man die ganzen SED-Heinis aus dem Osten, die hat man dann wieder eingestellt als Lehrer, viele davon. Und Anton Brenner durfte nach wie vor nicht Lehrer werden. Und dann hat er das quasi bis zum obersten Gerichtshof, glaube ich, nach Luxemburg ging das, hat er sich quasi erstritten, dass er Lehrer werden durfte in seinen späten Tagen. Und der hatte sicherlich über 20 Jahre lang diesen Copyshop im Tübinger Nonnenhaus. Und da habe ich immer meine Faxe verschickt und habe halt immer kopiert, was man kopieren musste.
Ja, Tizian, dann danke ich dir schon mal für deine politischen Anstöße. Und dass Jelzin, wie uns jetzt allen hoffentlich klar ist, nicht nur eine billige Spirituose aus dem Rewe ist, sondern auch was anderes. Ja, nach halbtrockener Politik folgt ein wenig frische Musik. Ihr hört nämlich eine heutzutage immer noch recht bekannte und erfolgreiche Band, Green Day mit Brain Stew.
I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled.
That's the point of delirium. Of my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth's dry. This is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ja, willkommen zurück im Studio.
Willkommen.
Hi.
Hi.
Die 90er Jahre sind natürlich auch anderweitig erinnerungswert. Da kann der Uli wahrscheinlich auch gleich was zu erzählen.
Ja, Mädels, könnt ihr euch vorstellen, dass es damals keine Handys gab?
Nee, unvorstellbar.
Ja, da musste man wirklich noch in die Telefonzelle und wählen.
Echt?
20 Pfennige rein.
Brieftaube,
und dann,
war das auch noch modern?
Nein, 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 man konnte nur in der Telefonzelle. Ja, und in der Post, in der Hauptpost in Tübingen, in der Stadt, also in der Stadtpost, waren hinten dran waren etwa 5, 6 Telefonzellen. Da konnte man anrufen, da konnte man die Eltern anrufen.
Ja, aber die Mädels wollten sich mit was anderem beschäftigen, Uli.
Ja, ich weiß.
Telefone sind doch langweilig. Die Mädels interessieren sich natürlich für Style. Darum haben sich Mareike und Nuri nicht, sind natürlich auch heutzutage noch top-stylisch unterwegs. Ich glaube, ja, guckt euch die Story an auf Instagram, dann habt ihr vielleicht eine kleine Einschätzung. Die Birkenstocks, die würde ich gerne ignorieren, aber damit muss man einfach mal leben.
Die gab es damals auch schon.
Oh Gott, die gibt es noch nicht so lange.
Habe ich schon gehabt, allerdings nicht in weiß. In schwarz und in braun hatte ich zwei. Geschlossen und offen.
Ja, Mareike und Nuri,
ja, wenn
bevor Uli und ich gleich wieder mit Birkenstocks abschweifen,
ja,
was habt ihr zu erzählen?
Ja, Birkenstock ist ein gutes Thema. Man muss wirklich sagen, dass die Mode damals heute sehr präsent wieder ist. Nuri, was gab es damals? Sie hat sogar, sitzt neben mir und hat es an, das schöne, ja, wunderschöne.
Ja, bauchfreie Top.
Nee.
Doch,
nee.
Ich bin bauchfrei heute.
Sieht man Bildschirm gar nicht.
Wartet.
Ah, okay.
Wunderschön.
Ja, auf jeden Fall bauchfrei.
Mein Bauch ist heute nicht so ästhetisch. Ich habe heute sehr viel gegessen. Aber ja, das war damals in. Und heute genauso.
Ich habe aber keins an.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, also bei den Männern war das ja auch eher so, hat uns Uli noch erzählt, dass die Männer, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Anzug anhatten, heute sind die Anzüge ja ziemlich körperbetont.
Tailliert.
Wie genau. Geschrumpft. Wie geschrumpft.
Wie geschrumpft. So, oder jeder kennt die Hochwasserhose, hochgekrempelt. Damals haben die Anzüge perfekt gepasst. Vielleicht sogar ein bisschen oversized. Die Hemden trug man ein bisschen größer. Und die Jungs haben noch Camperschuhe getragen.
Was sind Camperschuhe?
Uli, was sind Camperschuhe?
Die wurden auf den Kanarischen Inseln gefertigt. Also made in Europe. Und es war damals der letzte Schrei. Es war so ein bisschen authentisch halt.
Ja, und Plateauschuhe waren auch ganz modern. Die trägt man heutzutage übrigens auch wieder.
Hast du welche?
Nee, ich bin nicht so der Plateauschuhmensch.
Ich finde das schrecklich. Es gibt ja auch diese Plateau-Sneaker. Also nicht nur diese High Heels, sondern auch wirklich so Turnschuhe mit einem fetten, fetten Plateauabsatz. Und das ist auch jetzt, letzten 2 Jahre war das auch wieder in, aber das sieht ganz...
Buffalo ist, glaube ich, ganz vorne mit. Oder also war damals zumindest.
Meine 1995 wärst du damit auf jeden Fall der coolste gewesen, oder? Mit Turnschuhen, mit Plateau.
Boah, nee, ich glaube, ich hätte das damals schon nicht schön gefunden. Nee.
Ja, Uli, du hast ja gerade deine Birkenstocks angesprochen.
Ja.
Hast du die immer noch?
Nee, natürlich nicht.
Ich dachte, Birkenstocks halten ewig.
Nee, das ist eigentlich, stimmt eigentlich nicht. Diese Korksohle, die zerschleißt eigentlich relativ schnell, vor allem, wenn man die Birkenstock oft im Freien trägt. Was man damals gemacht hat, heute würde ich das nicht mehr unbedingt machen. Also in die Stadt gehen mit Birkenstock.
Du bist auch kein Hipster.
Das stimmt.
So, was hat man noch getragen? Weil genau, der Spaghetti-Träger war auch ganz in Mode. Vor allem hat man auch manchmal so Spaghetti-Träger-Tops über T-Shirts oder über Langarm getragen. So
was
möglichst
ist denn
bunt.
Ein Spaghetti-Träger? Ich habe keine Ahnung.
Von na, so ein ganz, ganz dünner Träger. So, kennst du so schöne Sommerkleidchen mit? Genau.
Und diese Spaghetti-Träger mussten dann aus Plastik durchsichtig sein.
Das waren die BHs. Die BHs drunter,
so.
Genau, die Träger von den BHs,
ach,
die mussten
genau habe ich mir das damals
sein.
Auch nicht angeguckt. Aber ich weiß noch, dass diese BHs oder diese Träger halt alle von hinten, ja, gesehen, alle durchsichtig waren.
Ja. So, und dann frisurentechnisch ging es natürlich auch gut ab. Jegliche Zöpfe waren in. Es gab so Zwirbelzöpfe, das könnt ihr euch wie so kleine Hörnchen auf dem Kopf vorstellen. Oder geflochten.
Holt mich schon ab.
Geflochtene Zöpfe, Braids, gekrepptes Haar trägt man heutzutage auch wieder, habe ich auch schon öfters gesehen.
Was ist
aber,
gekrepptes Haar?
Ah, das sind so ganz, ganz kleine Wellen, dass du das so wie so eine Löwenmähne hast.
Mm. Ich finde, man sieht aus wie ein Waffeleisen eigentlich.
Oder man sieht aus wie ein Waffeleisen.
Uli, hattest du früher gekrepptes Haar?
Ich hatte mal eine Dauerwelle.
Oh, echt?
Mit 18, mit A gibt es Fotos, ja. Mit 18, es war eine Wette. Es war mit meiner damaligen Freundin, Schulfreundin, die hat mit mir gewettet, dass ich mir keine Dauerwellen machen lassen, drehen lassen will. Und meine Mutter, da kam die Friseurin, sagt man heute, also damals Friseuse, die kam immer zu ihr nach Hause und hat die Haare schön gemacht bei meiner Mutter. Und da habe ich die mal gefragt, würden sie mir vielleicht oder würdest du mir mal vielleicht eine Dauerwelle machen? Und hat sie gesagt, ja, aber da müsste ich etwas Zeit mitbringen. Das hat 2 Stunden gedauert, so mit Alu und so. Und dann habe ich wirklich so Kraushaar gehabt. Also ich fand es klasse.
Warst ein schicker Junge, hä?
Ja, als es dann rausgewachsen ist, musste ich irgendwann mal dann schon wieder zum Friseur, weil das sah bescheuert aus. Dann.
Also ja, die
Fukuhila und so. Ja, das war nichts.
Also ein Fukuhila, der hat gerade ein Revival. Ich glaube, der kommt gerade zurück.
Es kommt alles zurück,
kommt
wie wir
alles
sehen.
Ja.
Aber ich glaube, was nicht mehr so zurückkommt, ist das Arschgeweih.
Oh.
Uli, wie stehst du zu Thema Arschgeweih?
Da sage ich jetzt nichts dazu. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr sowas habt, ja. Also, sagen wir mal, vom Ästhetischen her muss ich sagen, ist nicht so mein Fall. Ich finde es interessant als Kulturwissenschaftler, ich habe ja EKW studiert, ja. Als Kulturwissenschaftler finde ich Tattoos natürlich höchst interessant, ja. Aber privat würde ich mir jetzt keins stechen lassen.
Nicht mal ein Arschgeweih?
Nee.
Ja, wir sind noch gerade leider die Generation.
Lieber trage ich eine Goldkette oder sowas.
Ist das Arschgeweih ist doch irgendwann vor 10 Jahren mal wieder zurückgekommen, oder?
Ja, meine Cousine hat sich noch eins machen lassen.
Und
5 Jahre später wieder weggelasert lassen.
Ah. Also, und ging's weg?
Ja, ist halt nicht
aber
so gut
so ein
für die Haut.
So ein Schatten
ja,
blieb, oder?
Ist nicht so schön. Mhm. Ist meine Cousine. Ich habe jetzt nicht genau so hingeschaut.
ja.
Aber sie, also die war gerade so, wo es cool war, hat sie sich machen lassen und dann war es aber kurz danach wieder nicht so gut, ganz out und dann hat sie sich tatsächlich wieder wegmachen lassen.
Tja, dann danke ich euch schon mal. Danke Nuri und Mareike.
Gerne.
Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was in nächster Zeit zurückkommen wird und ich freue mich schon auf das Jahr 2050.
Nein, 45.
45. Nee, ich will auch das Jahr 2050 haben.
Ach so.
Dann haben wir das halbe Jahrhundert nämlich hinter uns und dann habe ich das Gefühl, dass wie im Friedhof der lebenden Kuscheltiere alles da ist, wieder zurückkommen. Also.
Mal sehen.
Ha. Ich glaube dran. Ja, passend zum Stil waren die 90er Jahre auch geprägt von einem ganz besonderen Sound. Unser Redakteur Tino kann leider heute nicht dabei sein, ist aber ein großer Musikfan und möchte trotzdem mit uns per Telefon über die Musik der 90er Jahre sprechen. Hallo Tino!
Hi!
Alles klar bei dir?
Ja, und bei euch?
Ja, du bist jetzt live im Studio.
Perfekt. Weiß ich Bescheid.
Ja.
Die Gänse im Hintergrund freuen sich auch schon.
Ich merke schon. Ja, Tino, du bist doch eigentlich mit Abstand der größte Musikfan bei uns in der Redaktion und hast dich mal ein bisschen musikalisch mit der Musik der 90er bzw. 95er beschäftigt. Oder, naja, gut.
Richtig.
Der 95, das 95er Jahre, ja. Alles klar. Was hast du uns denn so mitgebracht?
Also, im Prinzip sind ja die 90er eigentlich vom Grunge geprägt, also von vorne bis hinten.
Ja.
Ich habe mir einfach ein paar Bands rausgesucht, die mir so eingefallen sind. Und zwar gibt es natürlich ganz, ganz groß Nirvana und Pearl Jam aus Seattle, die den Grunge in die Welt getragen haben. Leider hat sich Kurt Cobain 1994 schon umgebracht. Das heißt, wir haben 1995 kein Album mehr von Nirvana, aber das Gute daran ist, also naja, es gibt eigentlich wenig Gutes daran, dass er sich umgebracht hat, aber Dave Grohl, sein Schlagzeuger, ist dann auf die Idee gekommen, hey, ich habe selber so viel musikalisches Talent, ich kann auch Gitarre zocken und so, und dann hat der gemeinsam mit Ex-Kumpels von Nirvana die Foo Fighters gegründet und somit das neue Genre des Post-Grunge in die Welt hinausgetragen.
Das heißt,
also, sehr, sehr aufregend.
Ich meine, die Foo Fighters sind dann ja auch eine der wenigen Bands, die mir jetzt gerade so spontan einfallen, die jetzt echt schon so lange bestehen, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Also die machen das echt gut. Die haben ja auch witzigerweise so einen, also diesen Hard Rock, Rocker Lifestyle eigentlich noch ziemlich stark drin. Das sind so die das irgendwie durchziehen. So Dave Grohl anscheinend trinkt so vor jedem Auftritt, ich weiß nicht, eine halbe Flasche Whisky oder so, ist das Gerücht.
Oh Gott.
Also der lebt das auch richtig.
Das ist die Name Vertrage.
Ja, das glaube ich.
Da wäre ich tot.
Ich glaube, der macht das auch nicht mehr lange. Der wird bald zum Veganer, sage ich dir.
Das ist halt schlimm.
Das auch nicht mehr lang.
Ein Rockmusiker als Veganer. Na gut, Paul McCartney soll auch Veganer sein.
Ja, kannst du nur sehen. Die haben sich alle verkauft. Ja.
Apropos Paul McCartney und Veganer, war das nicht sogar in der Simpsons-Folge mal zu sehen?
Kann sein.
Oh, das weiß ich nicht. Bei den Simpsons gab es viel, ja.
Apropos Musik der 90er Jahre, Uli, was hast du denn so gehört? Und apropos Simpsons, das passt auch in die Zeit.
Also ich habe eigentlich immer so die Klassiker gehört, Pink Floyd, Stones, kann man sagen. Viel Deep Purple, also Hard Rock. AC/DC natürlich. Ja. Also so diese ganze Hard Rock-Geschichte. Ja.
Was hieltst du so von eher... Ja,
und Jazz natürlich. Also das war die Zeit, wo ich dann schon mich auch sehr, sehr stark für Jazz interessiert hat und das hat eigentlich bis heute angehalten.
Tino, was war denn 1995 mit diesen, nennen wir es mal, klassischen 90er-Sounds, also Richtung DJ Bobo und so ein Kram?
Puh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so eine Musikrichtung, die sagt, hat mir jetzt nicht so wahnsinnig zugesagt, aber ich find's mega lustig. Das ist eigentlich so alles, was ich damit assoziiere. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist halt so ein richtiger, so ein Hau-drauf-Sound. Irgendwie so, ja, lass mal Party machen und wurscht egal, um was es geht in dem Text. Wurscht egal, wie die Mucke ist, Hauptsache es ballert. Also sehr interessant auf jeden Fall, sehr amüsant.
Ja, es passt nämlich wieder zusammen mit unserem Thema, was wir vorhin hatten. Wir haben auch mal über den 90er-Style geredet.
Ja.
Uli, wo wir gerade bei der Musik sind.
Ja.
Konnte man die verschiedenen, also ich meine, ist ja klar, dass es verschiedene sozusagen Gruppierungen gibt und dass es vor allem in den 90ern auch immer Style oder der Stil war, sich natürlich auch ein bisschen so anzuziehen, wie man halt gerade gestimmt war sozusagen oder wo man sich zugehörig fühlte.
Naja, Jugendkultur, jugendliche Gegenkulturen würde ich jetzt mal als EKWler sagen, die haben das schon gemacht in den 90er Jahren, also so mit 18, 19, 20, aber ich war damals schon ein bisschen älter. Ich weiß noch, es gab in der Mensa Wilhelmstraße da immer so ein Freitagnachmittags gab es so einen Shop unten im Erdgeschoss und da haben sie Klamotten von Boss verkauft, ja, also wo die da waren die Etiketten alle rausgeschnitten und da haben wir uns halt T-Shirts gekauft, Unterhemden, mal ein Sakko oder mal eine Hose, weil wir ja auch ab und zu mal sonntags zur Mutter oder zur Oma gegangen sind, da musste man sich ja fein anziehen. Also so haben wir quasi da während dem Studium haben wir uns da irgendwie so durchgeschlagen mit Billigklamotten, die man in der Mensa Wilhelmstraße kaufen konnte.
Lieber Tino, hast du uns noch was mitgebracht zur Musik der 90er Jahre?
Also ich habe mich vorher noch ein bisschen schlau gemacht und ich habe mich auch warm gehört tatsächlich mit Radiohead.
Radiohead.
Stimmt, die gibt es ja auch noch.
Richtig.
Das ist aber keine Ramschmusik.
Nee, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Aber also die sind absolut zeitlos. Die sind ja in den 90ern auch aufgekommen. Ich glaube aber tatsächlich Creep, also das, was so jeder vom Lagerfeuer irgendwie kennt, wo man sagt, hör, spiel mal was jeder kennt. So, der Song ist, glaube ich, aber auch von 94, nicht von 95. Deswegen so immer so ganz knapp vorbeigeschrammt. Aber auf jeden Fall, Radiohead hat auch 95, gleich ein Jahr später, ein super gutes Album rausgebracht. Die sind halt einfach, ich weiß nicht, wenn ich Radiohead höre, dann kriege ich so richtig, passt vielleicht auch zum Flair der 90er, kriege ich so richtig Lust drauf, einfach so mein Ding zu machen. Weil die haben immer das gemacht, worauf sie Lust hatten. Und obwohl sie eigentlich, darüber habe ich vorher ein bisschen das gelesen, aus dem Britpop kommen, so wie Oasis zum Beispiel auch, haben sie ja einen ganz eigenen Sound entwickelt. Also die sind ja total abgespaced mittlerweile und haben machen den härtesten Prog von der Welt. Und Tom York macht, also der Frontman macht im Grunde, worauf er Lust hat. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und das macht die 90er auch so besonders, finde ich, mit dieser Band.
Ja, natürlich reden wir nicht nur über Musik, wir sind natürlich das Radio, sondern spielen sie auch für euch. I'm Free von den Rolling Stones in der Unplugged-Version aus dem Album Strip von 1995 gleich für euch. Tino, was hältst du von den Rolling Stones?
Ja, also ein bisschen überschätzt. Ich finde die Kings besser.
Aber jetzt gibt's trotzdem für euch die Rolling Stones mit I'm Free.
I'm Free.
I'm free to do what I want any old time. So love.
Das waren die Rolling Stones mit I'm Free. Willkommen zurück im Studio. Ich selber möchte natürlich auch eins meiner liebsten Themen mit in die Sendung bringen. Videospiele. Bisschen nerdy, aber gerade die 90er waren eine aufregende Phase für Videospiele. Bis heute hat sich die Spieleindustrie zur größten Sparte der Unterhaltungsindustrie gewandelt. Doch wo waren ihre Anfänge? Meine lieben Leute, spielt ihr überhaupt irgendwelche Videospiele? Uli, Nuri, Mareike, Tizian?
Also wir haben damals immer noch Mensch ärgere dich nicht gespielt. Das war total witzig.
Gilt Sims auf dem Computer?
Sims geht auf jeden Fall klar. Das war aber 1999, glaube ich. Oder ein bisschen später. Aber was ich euch erzählen kann, was auf jeden Fall zu der Zeit rauskam, war die PlayStation 1. Die PlayStation 1...
Von Nintendo, oder was?
Nein. Aber ich kann dir mal ich erzähle eine witzige Anekdote. Wieso es überhaupt die PlayStation gibt. Ja, und zwar haben Nintendo und Sony zu der Zeit an einer Konsole gearbeitet, die quasi so einen Einschub hat. Früher die SNES und das NES hatten ja so kleine graue Module. Das waren so in den 80er Jahren ungefähr. Und Nintendo wollte mit Sonys Hilfe quasi, weil Sony ja früher größtenteils CD-Player etc. Gebaut hat.
Kassettenrekorder.
Und Kassettenrekorder, stimmt, CDs gab es ja.
Und Tonbandmaschinen.
Ja, und dann kamen ja die ersten CDs auf. Und dann hat Sony die quasi auch gebaut. Und Nintendo wollte die in ihre Konsole einimplementieren. Dann hatten die Stress und dann meinte Sony halt, mache ich halt meine eigene Konsole mit, wisst schon. Und haben sich halt angefangen, die PlayStation zu entwickeln. Und die PlayStation ist bis heute quasi der Platzhirsch im Videospielindustrie.
Echt? Gibt's immer noch?
Ja, es kommt jetzt bald die PlayStation 5 raus.
Achso, okay.
Also die PlayStation 1, die lockt niemand mehr hinterm Ofen vor, aber ja, die gibt's immer noch.
Ich habe ja noch eine PlayStation 2.
Oh.
Hast du noch eine? Ich habe PlayStation 2 und PlayStation 3.
Mit SingStar?
Hast du keine Toll. PlayStation 4?
Nee, ich habe keine PlayStation 4. Ich habe irgendwann aufgehört, weil es wirklich zu viel war. Es war zu viel.
Wisst ihr, was in den 90er Jahren tatsächlich auch... Also... auch ein wichtiger Punkt war, vor allem in der Videospielindustrie.
Xbox.
Besser. RTS-Games. Okay. Real-Time-Strategy. Also Age of Empires, Empire Earth. Und der Serienprimus in den 90er Jahren, Command & Conquer. Uli, kennst du wenigstens Command & Conquer?
Ich muss passen.
Ja, das müssen wir vielleicht mal nachholen.
Wir haben damals immer Detektiv Rockford im Fernsehen angeschaut. Und Miami Vice natürlich.
Ja, aber vor allem, wie du schon gesagt hast, mit deinem Top-Laptop, den du gekauft hast, hättest du super Command & Conquer spielen können.
Okay, das habe ich nicht dran gedacht.
Ja gut, man muss auch fairerweise sagen, dass die Videospielindustrie zu der Zeit noch relativ jung war, ne? Aber deswegen. Ja, Mareike, du hast ja deine Erfahrung mit den Sims, habe ich gehört.
Ja.
Ja, weißt du, was die Sims vorher waren?
Nee, erzähl.
Kennst du SimCity?
Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber habe ich noch nie gespielt. Ich habe mit Sims 2 angefangen.
Ich komme jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen durcheinander, aber tatsächlich gibt es SimCity fast länger als die Sims.
Das kann gut möglich sein.
Ja, SimCity 4 sieht bis heute grafisch noch ein bisschen veraltet aus, aber es geht.
Ihr seid ja richtige Nerds.
Ja, Uli, das muss halt. Wir sind Medienwissenschaftler.
Ach so.
Und ich meine, aus kulturwissenschaftlicher Sicht müssten Videospiele für dich doch höchst interessant sein.
Ja, also gut, ich interessiere mich dann doch lieber für Geräte oder sowas, ja.
Ich meine, ich kenne nur einen Dozenten hier im Brechtbau, der auch einen Game Boy Advance in seinem Büro liegen lassen hat.
Also, ach so.
Ja, du.
Ja, der ist ja kaputt. Den habe ich ja nur aus musealen Zwecken, ja, weil man den ab und zu mal in die Vitrine legen kann, ja.
Oh ja, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, der ist aber nicht von mir, den habe ich geschenkt gekriegt und zwar von Jürg Häusermann. Der war im Fundus, als er in Ruhestand ging, habe ich den bekommen, glaube ich jedenfalls.
Also es ist quasi ein Relikt.
Das ist ein Relikt, genau.
Oh, interessant. Apropos Relikte, ich glaube ja auch, dass die PS5 in den nächsten 25 Jahren zu einem Relikt wird. Und ich frage mich auch, wie es in den nächsten 25 Jahren aussieht. Deshalb, Alex, ich habe gehört, du hast dich extra für uns, für diese Sendung, darauf vorbereitet und möchtest mit uns darüber sprechen, wie es wohl in der Zukunft aussehen könnte hier.
Ja, dann bin ich jetzt auch gespannt.
Ja, unbedingt. Ich auch. Unbedingt. Mareike ist auch richtig heiß.
Let's go.
Ja, die Frage ist ja erstmal, ob wir alle in 25 Jahren noch da sind.
Auf jeden Fall.
Ich meine, man muss schon pessimistisch anfangen, gerade mit Klimawandel und
Corona
und es geht ja alles
gerade. Alkohol.
Ja gut, damit geht es auch bergab, aber das ist mehr so eine individuelle Sache. Man weiß es nicht. Ich meine, auf der anderen Seite könnten wir auch alle schon auf dem Mars leben. Ich meine, Elon Musk arbeitet da ja ständig dran.
Sehr fleißiger Mann.
Eben.
Meinst du echt?
Ja,
wie lange das jetzt gedauert hat, bis die endlich nochmal so eine Rakete, was sie in den 60er Jahren im Prinzip schon hatten, ja?
Ja, gut, aber vielleicht, keine Ahnung, kommt jetzt der nächste Einstein und baut eine neue Rakete und alle, hey, wir steigen auf, schauen uns was Neues an.
Ja, der Elon Musk sieht doch mal eben in 2 Jahren, zieht der einfach eine Mega-Factory in Brandenburg hoch. Also ich meine, der BER hat länger gebraucht, um gebaut zu werden.
Stimmt, vielleicht wird ja der Plasmaantrieb endlich erfunden. Kann man dann Lichtgeschwindigkeit erzeugen damit, glaube ich.
Mirko, soll es nicht auch dann eine Raver-Höhle sein, irgendwie die Firma, oder drunter so eine Raver-Höhle?
Eine Raver-Höhle?
Ja, irgendwie unter dem Tesla-Fabrik-Dings soll dann geraved werden oder so, habe ich gehört.
Also ich habe gehört, Uli, ich glaube...
Mit Sicherheit Abstand von 2 Metern oder was?
Ja klar, ist einfach so groß.
Und tagsüber Reichstag anschauen.
Ich meine, Uli, du wärst natürlich zufriedener, wenn es ein Jazzclub wäre. Aber mit einer Raver-Höhle kann man ja auch mal leben.
Könnte,
ne?
Ich mich schon anfreunden, ja, warum nicht?
Ich meine, wäre mal was.
Ja, aber was ist jetzt mit 2045?
Das 2045?
Ja.
Ja, da ist alles natürlich unklar. Ist ja naheliegend, mal drüber nachzudenken, wie es denn mit dem Radio aussieht. Gerade hier als Beteiligte, ne?
Ja, wir schaffen die 50, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wüste Welle, 50 Jahre Wüste Welle.
Ja. Ja, in 25 Jahren wieder hier, oder?
Vielleicht, Radio Mikro Europa.
Auf jeden Fall. Dann vielleicht auch in einem Raum. Mal schauen.
Ah, wer weiß.
Da gibt es dann vielleicht dann andere Coronavirus. Ich meine,
es gibt viele Coronaviren tatsächlich.
Ja. Hey, ich wollte den Pessimismus jetzt am Anfang abarbeiten.
Okay, sind wir optimistisch.
Ja. Ich meine, die Leute sagen schon jetzt heutzutage, dass Radio tot sein könnte mit Online und allem. Aber ich glaube daran nicht. Ich glaube, das Online und das Radio, das geht Hand in Hand. Das wird so weitergehen. Wird alles bestehen bleiben. Wüste Welle, Mikro Europa, sowieso als Vorreiter des Hörfunks. Ne?
Speerspitze,
genau. Revolutionäre Beiträge, die hier.
Radio von unten, bitteschön.
Von unten?
Ja.
Wieso denn von unten?
Basisdemokratisch.
Ach, natürlich. Ja.
Wir haben keinen Rundfunkrat.
Ja, aber apropos Basisdemokratie. Ja. Lieber Alex, glaubst du, dass der Putin 2045 weiterhin noch im Amt bleiben wird?
Der hat wahrscheinlich seine eigene Wodka-Marke dann.
Ich glaube, der hat jetzt sogar schon eine Wodka-Marke.
Mineralwasser,
oder? Es gibt doch Putinov, oder?
Sergej, also unser russischer Techniker nickt.
Ja, eben.
Was ist denn das Putinov?
Also, Man kriegt ihn auf jeden Fall nicht mehr aus den Gedanken, wenn er schon seinen Wodka hat. Unsterblich ist er jetzt auf jeden Fall.
Er ist auf jeden Fall unsterblich.
Naja, die Jugend in 25 Jahren wird dann Putinov trinken, das passt. Und wenn er kann, dann wird er auch auf jeden Fall noch Präsident sein.
Glaubst du, der Putinov wird genauso billig sein wie der Jelzin-Wodka?
Ich glaube, der ist schon so billig, oh, oder? Oh.
4,99 oder was?
Ah. Da weißt du besser Bescheid als ich, Uli.
Woher weißt du das, Uli?
Ich habe neulich eine Flasche Sekt gekauft und dann habe ich zufällig da drauf geguckt, ob ganz unten Bückware. Ja,
ach so, ja, ja, ausgerutscht. Und dann
unterste Schublade.
Ich glaube auch, ich glaube auch.
War das der gute Rotkäppchen?
Oh Gott.
Oh Gott, Kopfschmerzen.
Obwohl, die sind besser geworden. Früher waren die etwas süß, aber jetzt sind sie okay.
Ah, ich würde schon lieber einen Wodka trinken.
Die Nuri, schaut auch die ganze Zeit so in die Kamera. Ich glaube, die will uns auch erzählen, was sie von 1945. Wir haben es einfach mit 45. Ja. Liebe Zuhörer, vielleicht machen wir auch eine Rival-Sendung zum Zweiten Weltkrieg, aber das müssen wir uns mal überlegen.
ZuhörerInnen, bitte.
Sorry. Wir arbeiten dran.
Genderverzierung.
Ja, Nuri.
Ja, also, naja. Sehen wir es mal so. Vor 20 Jahren haben wir auch noch gedacht, dass wir 2020 in fliegenden Autos unterwegs sind. Deswegen
so. Lufttaxis.
Genau. Gewisse Minister denken das bis heute.
Ja, also dementsprechend, ich denke, das Radio wird nicht sterben. Und wenn, dann, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann den ganzen aufkommenden Podcasts. Mhm. Kommt es denen zuschulde? Ich weiß es nicht.
Es wäre dann die Herrschaft von Spotify.
Mhm.
Oh.
Could be.
Wusstet ihr schon mal, dass der Großteil der Musiktitel tatsächlich von zwei großen Plattenfirmen lizenziert sind? Wenn die Spotify die Lizenzen entziehen, dann ist da Game Over.
Ja, ich habe noch meine Schallplatten zu Hause. Da bin ich fein heraus.
Mit denen bist du auf jeden Fall fein raus.
Ich könnte jahrelang Musik hören, ohne irgendwas bezahlen zu müssen.
Ja, ich sehe gerade, wir kommen langsam ans Ende unserer Sendung. Ja, jetzt sind wir natürlich ins Jahr 1995 zurückgereist und eigentlich wollen wir der Wüstenwelle gratulieren.
Ja!
Deswegen, meine lieben Kollegen.
Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Wüstenwelle! Happy Birthday to you!
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser kleiner Ausflug ins Jahr 1995. Wir hoffen, dass ihr die kleine Reise genossen habt. Ich bedanke mich bei unserem Team für die tolle Sendung. An den Reglern saß Sergej Maltsev. Hallo Sergej! Wir hoffen auf weitere schöne 25 Jahre mit der Wüstenwelle und freuen uns schon, wie ihr vorhin hören konntet, auf das 50-jährige Jubiläum mit ganz viel Rotkäppchensekt. Und Putinov. Auch wir würden uns über weitere 25 Jahre freuen. Daher unterstützt uns doch einfach, indem ihr unsere Sendung hört, euch mein Geschwätz doch mal zu Gemüte führt und uns natürlich auf Social Media folgt. Die Mareike, die gibt sich richtig viel Mühe und bringt euch viele Stories. Und
wir freuen uns Beiträge über jeden einzelnen Follower. Also auf Instagram mikroeuropa.ty und auf Facebook einfach mikroeuropa.
Wir hören uns nächste Woche wieder, wie immer, auf der Wüstenwelle 96.6. Denn ganz witzig, wenn ihr uns auf Social Media folgt, dann wisst ihr auch, wann wir senden und wann wir Sondersendungen senden. Also folgt uns auf jeden Fall. Vom Mikrofon verabschiedet sich Mirko Geier. Bis dann. Viel Spaß und jetzt Cake, I Will Survive, hier auf der Wüstenwelle 96.6 bei Mikro Europa.
Tschüss! Tschüss! Ciao! At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I.
my love to give, I will survive.